Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Petra Einsminger herzlich willkommen. Nach den Massenprotesten hat Hongkong die Pläne für das Gesetz zu Auslieferungen an China ausgesetzt. Haben wir gerade auch in den Nachrichten ja gehört. Der Opposition reicht das nicht. Das wird gleich bei uns Thema sein. Nach den mysteriösen Zwischenfällen mit zwei Schiffen im Golf von Oman beschuldigt nach den USA nun auch Großbritanniens Außenminister, den Iran hinter den Attacken zu stecken. Wie Jeremy Hunt das begründet, erfahren Sie. Die liberale Bürgeranwältin Chaputova ist seit heute das erste weibliche Staatsoberhaupt der Slowakei. Wir berichten über die Feierlichkeiten. Superschnelles Internet. Spanien startet den 5G-Regelbetrieb. Und wie das funktioniert, das schauen wir uns an. Zum Abschluss dann unsere aktuelle Sportberichterstattung. Und im Hintergrund geht es im Anschluss ab 20 vor 7 hier im Deutschlandfunk um Menschenrechtsverletzungen in der Altenpflege. Unfrei im Heim, haben die Kollegen das überschrieben. Also ist es nun vorbei mit den Massenprotesten in Hongkong? Ja, wohl eher nicht. Zwar hat die Führung der ehemaligen britischen Kronkolonie reagiert, das Gesetz über Auslieferungen an China erst einmal nicht auf den Weg gebracht, aber für morgen ist wieder eine Demonstration angekündigt. Markus Pfalzgraf verfolgt diese Entwicklung in Hongkong. Wie reagiert die Opposition auf den vorläufigen Stopp des umstrittenen Gesetzes? Man muss sagen, durchaus skeptisch.
Auch nach der Erklärung der viel kritisierten Regierungschefin saßen Oppositionelle in Hongkong wieder mit Protestschildern und entschlossenen Blicken auf einem Podium vor den Medien. Und wieder forderten sie den Rücktritt von Carrie Lam. Denn deren Zusagen glauben sie nicht, sagt die Abgeordnete Claudia Mo.
If she refuses to withdraw, to scrap this controversial bill,
wenn sie nicht zurückzieht, wenn sie das Gesetz nicht komplett zurücknimmt, dann weichen wir auch nicht zurück. Sie bleibt, wir bleiben. Ihr angebliches Versprechen ist völlig unglaubwürdig.
It's completely lacking in sincerity.
Auch verschiedene Bürgerrechtsgruppen sind unzufrieden. Sie riefen weiterhin zu Protesten am Sonntag im Stadtzentrum von Hongkong auf. Ein paar Stunden zuvor war Carrie Lam in der Regierungszentrale vor die Presse getreten. Sie habe viel nachgedacht, sich beraten und gefragt, wie sie die Ordnung wiederherstellen könne, sagte Regierungschefin Lam. Das Klima in Hongkong bezeichnete sie als polarisiert und sie erklärte: Nach mehreren internen Beratungen in den letzten Tagen gebe ich bekannt, dass die Regierung beschlossen hat, den Gesetzgebungsprozess auszusetzen. Wir wollen mit allen Bereichen der Gesellschaft sprechen, mehr erklären und unterschiedliche Standpunkte hören. Das Wort ausgesetzt dürfte bewusst gewählt sein, denn damit ist das umstrittene Auslieferungsgesetz nicht komplett zurückgezogen. Aber man kann davon ausgehen, dass es auf absehbare Zeit nicht mehr ins Parlament kommt. Ein Zugeständnis nach großem Druck durch Massendemonstrationen und aus der Politik. Carrie Lam.
I feel deep sorrow and regret that the deficiencies in our work.
Ich bedauere, dass Defizite in unserer Arbeit eine solche Kontroverse in der Gesellschaft ausgelöst haben. Nach 2 Jahren relativer Ruhe hat das viele Menschen enttäuscht. Wir werden eine äußerst aufrichtige und demütige Haltung einnehmen. Die Regierungschefin sprach außerdem davon, mehr zuhören zu wollen, und zwar unvoreingenommen. Es gebe keine Zeitbegrenzung für diesen Prozess umfangreicher Beratungen. Die Rolle Festlandchinas bei der Entscheidung, das umstrittene Gesetz auszusetzen, kommentierte Lam nicht. Sie spreche grundsätzlich nicht über inoffizielle Treffen. Sie habe die Zentralregierung in Peking über ihren Schritt informiert. Von dort kamen knappe Worte der Unterstützung. Man habe die Entscheidung der Sonderverwaltungszone Hongkong zur Kenntnis genommen. Die Zentralregierung drücke Unterstützung, Respekt und Verständnis aus. Die Bürgerrechtsgruppen in Hongkong dagegen stört, dass die Regierungschefin sich vor allem für die Kommunikation entschuldigt hatte. Sie habe eigentlich keine Fehler eingestanden und sich auch nicht für die Polizeigewalt entschuldigt.
Markus Pfalzgraf berichtete aus Shanghai, und Großbritannien hat die Entscheidung seiner früheren Kronkolonie Hongkong begrüßt, das umstrittene Gesetz also auf Eis zu legen. Außenminister Jeremy Hunt beglückwünschte die Regierung in Hongkong per Twitter dafür, dass sie auf die Besorgnis der, Zitat, tapferen Bürger, die für ihre Rechte eintreten, eingeht. Und Jeremy Hunt hat sich heute noch zu einem anderen Thema geäußert. Die Attacke auf die beiden Öltanker im Golf von Oman, die wirft ja weiter viele Fragen auf und beschäftigt Politiker und Diplomaten. Was steckt dahinter? Wer steckt dahinter? Die USA sehen den Iran als Drahtzieher, die Führung in Teheran aber weist die Vorwürfe zurück. Hören wir gleich auch im Beitrag. Einige Staaten und auch internationale Organisationen halten sich mit Schuldzuweisungen zurück. Sie fordern eher eine internationale Untersuchung, wie etwa der Generalsekretär der Vereinten Nationen Antonio Guterres. Die britische Regierung, genauer Außenminister Hunt, hat sich jetzt an die Seite der USA gestellt. Sven Weingärtner nennt die Gründe, die Hunt für die Anschuldigungen anführt.
Die Straße von Hormus ist einer der wichtigsten Schifffahrtswege weltweit. Sie verbindet den Persischen Golf mit dem Golf von Oman, dem Arabischen Meer und dem Indischen Ozean. Ein großer Teil der Öltransporte aus dem Nahen Osten passiert diese Meerenge. Zivile Schiffe anzugreifen widerspreche internationalen Regeln, sagte der britische Außenminister Jeremy Hunt. Er hat sich weitgehend festgelegt. Für den Angriff auf zwei Tanker komme eigentlich nur der Iran in Frage. Genauer noch die iranische Revolutionsgarde, eine paramilitärische Organisation. Am Donnerstag hatten mehrere Explosionen ein norwegisches und ein japanisches Tankschiff erschüttert. Einer der Tanker war in Brand geraten. Die Besatzungen waren in Sicherheit gebracht worden. Ein Seemann hatte leichte Verletzungen davongetragen. Der britische Außenminister Hunt verurteilte die Angriffe auf der Internetseite seines Ministeriums. Für die Festlegung auf den Iran als Angreifer kritisierte ihn Oppositionsführer Jeremy Corbyn auf Twitter. Ohne glaubwürdige Beweise erhöhe die Rhetorik der Regierung nur die Gefahr eines Krieges in der ohnehin angespannten Region. Außenminister Hunt reagierte ebenfalls per Tweet, dass diese Kritik erbärmlich sei. Corbyn solle mehr Vertrauen in die britischen Geheimdienste und die Verbündeten Großbritanniens haben. Beweise für seine Anschuldigungen legte der Außenminister allerdings nicht vor. Vor Hunt hatten bereits die USA dem Iran die Schuld an den Angriffen auf die beiden Tanker gegeben. Die benutzten Waffen, der Sachverstand und die notwendigen Ressourcen sprechen dafür, dass der Angriff von staatlicher Seite gekommen sein müsse, hatte der US-amerikanische Außenminister Mike Pompeo erklärt. Das US-Militär veröffentlichte Videomaterial, das zeigen soll, wie die Besatzung eines iranischen Schnellbootes eine nicht explodierte Haftmine von einem der Tanker entfernt und dann wieder wegfährt. US-Präsident Donald Trump ist sich ebenfalls sicher. Der Iran hat das gemacht, sagte er. Wahrscheinlich hätten sie die nicht explodierte Mine entfernt, weil überall Iran draufgestanden hätte und sie keine Beweise hinterlassen wollten, vermutete er. Teheran hat die Anschuldigungen kategorisch zurückgewiesen. Die Vorwürfe seien gegenstandslos, sagte Irans Außenminister Mohammad Javad Zarif. Ein Sprecher des iranischen Außenamtes ergänzte, dass die Beschuldigungen lächerlich seien und gleichzeitig besorgniserregend und gefährlich. Der iranische Präsident Hassan Rouhani bezeichnete die USA als schwere Bedrohung für die Stabilität in der Region. Nach den Explosionen an den beiden Tankern hat sich der Konflikt zwischen den USA und dem Iran weiter zugespitzt. Vor einem Jahr waren die Amerikaner einseitig aus dem Wiener Atomabkommen ausgestiegen, das den Iran am Bau einer Atombombe hindern soll. Die USA setzen den Iran mit Wirtschaftssanktionen unter Druck, weil sie das Abkommen neu verhandeln und um das iranische Raketenprogramm erweitern wollen. International mehren sich unterdessen die Rufe nach Zurückhaltung. Wir wollen keinen Krieg in der Golfregion, hieß es aus China. Der deutsche Außenminister Heiko Maas warnte vor voreiligen Schlüssen und UN-Generalsekretär Antonio Guterres sprach sich für unabhängige Untersuchungen aus.
Sven Weingärtner über das Rätselraten und die Schuldzuweisungen nach den mysteriösen Zwischenfällen mit zwei Tankern im Golf von Oman. Die Präsidentenwahl in der Slowakei liegt schon einige Wochen zurück. Nun hat die Siegerin, die liberale Bürgeranwältin Susanna Čaputová, offiziell ihr Amt angetreten. Ähnlich wie in Deutschland hat das Staatsoberhaupt in der Slowakei vor allem repräsentative Aufgaben. Im Falle einer Regierungskrise aber spielt die Präsidentin eine wichtige Rolle. Sie kann dann beispielsweise eine Übergangsregierung ernennen. Marianne Alweis verfolgt die Amtseinführung in Bratislava. Die Feierlichkeiten dazu dauern den ganzen Tag an.
Der Respekt vor dem Amt steht Susanna Čaputová ins Gesicht geschrieben. Bei der feierlichen Zeremonie in der slowakischen Philharmonie ist sie gefasst, muss aber kurz schlucken, bevor sie ihre Unterschrift unter die Vereidigungsurkunde setzt. Ein kurzes Lächeln gelingt ihr erst nach ihrer ersten Ansprache als Präsidentin.
Nie prišla som vládnuť.
Ich bin nicht gekommen, um zu herrschen. Ich bin gekommen, um den Bürgern zu dienen, den Einwohnern der Slowakei. Die 45-Jährige ist neu in der großen Politik, aber erfahren als Anwältin, Umweltaktivistin und Vizechefin einer jungen liberalen Protestpartei. Genau das macht sie für ihre Wählerinnen und Wähler zur Hoffnungsträgerin einer Generation, die die Skandale ihrer Elite nicht weiter hinnehmen will und die nach dem Mord an dem Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten schon den langjährigen Regierungschef Robert Fico zum Rücktritt gezwungen hat. Der ist noch immer Chef der Regierungspartei, hat Čaputová im Wahlkampf verspottet und glänzt bei der Inauguration durch Abwesenheit. Die Slowakei und ihre Bürger haben es verdient, so die neue Präsidentin, dass jeder im öffentlichen Dienst für das Land arbeitet und keine Nebeninteressen verfolgt. Anders wird es uns nicht gelingen, die Slowakei zu einem Land zu machen, das wir haben wollen. Für Čaputová ist dieses Land eindeutig Teil der europäischen und der transatlantischen Gemeinschaft. Im Wahlkampf hatte sie sich für eine solidarische Migrationspolitik ausgesprochen und sich damit gegen den politischen Mainstream in den Visegrad-Staaten Polen, Ungarn, Tschechien und der Slowakei gestellt. Im Mai war die neue Präsidentin als europäische Persönlichkeit des Jahres geehrt worden. Einen Umweltpreis, den grünen Nobelpreis, hat sie auch schon erhalten. Und auch dieses Thema will sie forcieren. Europa mit unserer Beteiligung sollte vorangehen, wenn es darum geht, globale Gefahren abzuwenden. Dazu gehört auch die Klimakrise. Čaputová hatte sich nach ihrem klaren Wahlsieg im März kaum öffentlich zu Wort gemeldet, sondern ihr Team zusammengestellt. Dazu gehört der frühere Chef von Greenpeace in der Slowakei. Zum ersten Mal wird ein Staatsoberhaupt aber auch Berater für alle Minderheiten, einschließlich der Roma, haben. Außerdem konnte sie eine bekannte Armutsforscherin als Mitarbeiterin gewinnen. Zum feierlichen Mittagessen im Präsidentenpalast hatte sie Senioren geladen. Bei ihrer Amtseinführung waren aber auch Schanderufe zu hören gewesen. Čaputová steht vor der großen Aufgabe, die Slowakei zu versöhnen. Wir müssen die Gräben überwinden, die wir in der Gesellschaft in den letzten Jahren geschaffen haben. Zwischen konservativ und liberal, Stadt und Land, Altem und Neuem, Mehrheit und Minderheit, zu deren Existenz auch wir Politiker in einem nicht geringen Maße beitragen.
Die Slowakei hat erstmals eine Präsidentin, Marianne Allweis berichtete. Ja, das sind alarmierende Werte, nicht nur für die SPD. Die fällt in einer neuen Forsa-Umfrage mit nur noch 11% auf den vierten Platz zurück. Die Union tut sich aber auch weiter schwer, liegt demnach mit 24% auf dem zweiten Platz hinter den Grünen, die in dieser Umfrage mit 27% stärkste Kraft sind. Auf dem dritten Platz landet die AfD mit 13%. Wie wieder punkten bei den Wählern? Diese Frage müssen sich also auch CDU und CSU stellen. Und da gibt es durchaus unterschiedliche Haltungen. Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio hat sich das angesehen. Es geht auch um den Umgang mit der AfD in dieser Debatte, um Abgrenzung und Haltung.
Man weiß nie. Es sind nur diese drei kleinen Worte zur möglichen AfD-CDU-Koalition im Osten von Hans-Georg Maaßen im Deutschlandfunk, die viel Raum für Interpretationen und damit viel Raum für Ärger lassen.
Also ich glaube, in der jetzigen Situation werden wir es auch ausschließen, dass es zu einer derartigen Koalition kommt. Aber man weiß nie. Ich persönlich bin der festen Überzeugung, die CDU kann es schaffen, auch mit anderen Parteien eine Koalition zu bilden und die Regierung zu stellen, ohne dass sie die AfD braucht.
So Maaßen heute Morgen im Deutschlandfunk-Interview. Maaßen ist ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsschutzes und jetzt Unterstützer der sogenannten konservativen Werteunion. Er will die CDU weiter nach rechts rücken. Für die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch von der Akademie der politischen Bildung in Tutzing und langjährige Beobachterin der Partei liegt in diesen drei kleinen Worten ein Sprengsatz für die gesamte Union.
Das hat Potenzial, eine Partei zu zerreißen. Und das ist die Kunst, dann wieder zu im Grunde das hervorzuheben, was die Union ausmacht, eine Union zu sein, Verschiedenes zu sein. Aber gerade dieses Thema Abgrenzung, weil wenn man einmal diesen Schritt gehen würde, mit der AfD, die zu tolerieren, womöglich sogar mit ihr eine Koalition einzugehen, dann können ja die westlichen Landesverbände und auch die CSU ihren Abgrenzungskurs nicht mehr fahren.
In Sachsen und Brandenburg wird am 1. September gewählt. Die AfD könnte dort stärkste Kraft werden und möglicherweise schon morgen in Görlitz den ersten Oberbürgermeisterposten erringen. Münch habe mit Teilen der CDU in Sachsen gesprochen und dort gänzlich andere Bewertungen zur AfD gehört als in den westdeutschen Landesverbänden.
Und wenn die sich nicht so extrem gebärden, das seien nur wenige, dann seien die doch eigentlich gar nicht so weit von den Positionen weg. Und dass die AfD inzwischen in Sachsen eigentlich ein ganz normaler Teil der Gesellschaft fast schon sei. Und damit habe man Schwierigkeiten, so die sächsische CDU umzugehen. Da helfe Abgrenzen nicht mehr. Also es ist eine völlig andere Position als in den westlichen Ländern und in den westlichen CDU-Verbänden.
Wie tief die Debatte mittlerweile in der Union geht, zeigen die deutlichen Wortmeldungen, die umgehend nach dem Maaßen-Interview kamen. Eine Vertreterin des liberalen Flügels der Union, Karin Prien, Landesministerin in Schleswig-Holstein und bekannteste Vertreterin der Union der Mitte, schrieb auf Twitter unter dem Stichwort Maaßen, dass heute der eigentliche Zerstörer der CDU am Werke sei, der durch nichts legitimiert sei und nichts Gutes im Sinn habe. Politologin Münch sieht die Union derzeit in schwerem Fahrwasser. Mit der Gefahr, zerrieben zu werden zwischen der AfD auf der einen Seite und den starken Grünen auf der anderen.
Diese Kursfragen, also wie ökologisch soll sich die Union ausrichten, beziehungsweise wie konservativ, auch wie antimigrationspolitisch soll man sich positionieren, da geht schon seit geraumer Zeit durchaus ein Spalt durch die Union.
Die Werteunion, die sich heute zu ihrer Bundesversammlung in Filderstadt getroffen hat, setzt sich für eine restriktive Neuausrichtung der Asylpolitik ein und fordert unverhohlen die Ablösung der Kanzlerin. Maaßen heute Morgen.
Und ich persönlich, auch die Werteunion, wir sind unzufrieden mit der Sachpolitik. Mein Eindruck ist, Frau Merkel kann jetzt in der verbleibenden Zeit, in der sie Bundeskanzlerin noch sein möchte, nicht die notwendigen sachlichen Änderungen durchführen. Deswegen sollte es jemand anderes tun.
Es ist nur ein kleiner Verein, der aber große Aufmerksamkeit erzielt. Die Werteunion bildet mit ihren 2000 Mitgliedern nur einen Bruchteil der über 400.000 CDU-Mitglieder ab, schafft es aber immer wieder, sich in die innerparteilichen Debatten einzubringen.
Nadine Lindner informierte. Der Direktor des Jüdischen Museums, Peter Schäfer, der steht ja seit Wochen in der Kritik. In Frage gestellt wird dabei auch die politische Neutralität des Museums. Franziska Hoppen erklärt uns das jetzt genauer. Schäfer ist jedenfalls von seinem Posten zurückgetreten, um weiteren Schaden von dem Museum abzuwenden, wie es in einer Erklärung des Hauses hieß.
Seit 2014 leitet Peter Schäfer das Jüdische Museum. Sein Vertrag wurde kürzlich bis 2020 verlängert. Dabei stand der 75-Jährige in den vergangenen Monaten mehrmals in der Kritik. Unter anderem soll eine Ausstellung zu palästinenserfreundlich gewesen sein. Jetzt hat sich die Situation noch einmal zugespitzt, wegen eines Tweets, in dem er einen Taz-Artikel als lesenswert empfiehlt.
Hashtag must read. Der Beschluss der Parlamentarier hilft im Kampf gegen Antisemitismus nicht weiter. @tatzgezwitscher über den Vorwurf von 240 jüdischen und israelischen Wissenschaftlerinnen an den Bundestag, sich im Kampf gegen BDS instrumentalisieren zu lassen.
Worum geht es? Mitte Mai hat der Bundestag die sogenannte BDS-Bewegung verurteilt. Überall auf der Welt fordern ihre Anhänger den Boykott Israels und seiner Produkte. Sie fordern Stopps von Investitionen und Sanktionen. Ihr Ziel? Ein Ende der Besatzung der palästinensischen Gebiete, die Gleichstellung palästinensischer Bürger Israels und das Recht auf Rückkehr von Flüchtlingen, die während der Gründung des israelischen Staates und des Sechstagekrieges vertrieben wurden. Die deutschen Parlamentarier finden, die BDS-Bewegung ist antisemitisch. Der beschlossene Antrag von CDU, CSU, SPD, FDP und Bündnis 90 Die Grünen fordert, BDS in keinster Weise zu unterstützen. Es heißt,
der allumfassende Boykott führt in seiner Radikalität zur Brandmarkung israelischer Staatsbürger jüdischen Glaubens als Ganzes. Die Aufkleber der BDS-Bewegung auf israelischen Produkten wecken unweigerlich Assoziationen zu der NS-Parole »Kauft nicht bei Juden«.
Der Taz-Artikel, den Peter Schäfer getweetet hat, verweist wiederum auf Kritiker des Entschlusses des Bundestages, etwa auf 240 israelische und jüdische Wissenschaftler, darunter auch Holocaust- und Antisemitismusforscher oder auf Nahostexperten deutscher Universitäten. Für sie ist der Entschluss ungerechtfertigte Pauschalkritik. Auch verweist der Artikel darauf, dass die BDS-Bewegung selbst sich explizit gegen alle Formen des Rassismus positioniert, einschließlich des Antisemitismus. Dass Peter Schäfer einen solchen Artikel als lesenswert empfiehlt, macht ihn in den Augen seiner Kritiker zum Unterstützer der Bewegung und damit für manche zum Antisemiten. Und ein solcher, so die Kritik, könne kein jüdisches Museum leiten.
Franziska Hoppen über den Rücktritt des Direktors des Jüdischen Museums, den der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, begrüßt hat. Die Vorsitzende des Stiftungsrats, Kulturstaatsministerin Monika Grütters, CDU, erklärte, sie respektiere Schäfers Entscheidung und danke ihm für seine Arbeit. Alle Verantwortlichen müssten nun dazu beitragen, dass sich das Jüdische Museum Berlin wieder auf seine inhaltlich wichtige Arbeit konzentrieren kann. Die Mobilfunkversorgung in Deutschland, die lässt in Teilen sicher noch zu wünschen übrig. Das soll sich ändern. Die Versorgung soll lückenlos werden. So haben es ja die Spitzen der Koalitionsfraktionen gerade einstimmig beschlossen. Die Rede ist da auch davon, dass der Sprung zum nächsten Mobilfunkstandard 5G geschafft werden soll. Da ist Spanien schon einen Schritt weiter. Der 5G-Regelbetrieb startete heute, das superschnelle Netz also jetzt verfügbar. Wobei Oliver Neuroth nennt die Tücken, nicht jedes Smartphone-Modell ist nämlich 5G-tauglich. Aber mit dem Start jetzt sind dennoch große Hoffnungen verbunden.
Vor wenigen Wochen erst sorgte Vodafone mit nur mäßigen Geschäftszahlen für Negativschlagzeilen. Der Umsatz war gesunken, Aktionäre bekommen erstmals keine Dividende ausgezahlt. Umso mehr wünscht sich das Unternehmen, mit 5G in Spanien den großen Wurf zu landen. In gleich 15 Städten will der Mobilfunkanbieter heute das neue 5G-Netz starten, unter anderem in Madrid, in Barcelona, Sevilla, A Coruña oder Bilbao. Doch was Vodafone-Spanien-Chef Antonio Coimbra bei der Präsentation des 5G-Konzepts Anfang der Woche einräumen musste: Wer den neuen Standard nutzen will, kann das erst einmal nur mit drei bestimmten Smartphones tun. Möglich ist es mit einem Gerät von Xiaomi, dem Samsung S10 G5 und dem LG V50. iPhone-Nutzer sind also außen vor. Vodafone bietet Kunden an, ein 5G-Smartphone zu mieten. Pro Monat kostet das mindestens 20 Euro. Für den günstigsten 5G-Vertrag werden monatlich 50 Euro fällig, also deutlich mehr als für klassische Handyverträge. Was 5G für den normalen Nutzer bringt, darüber streiten sich die Experten. Anwendungen wie Mails verschicken oder Surfen in sozialen Netzwerken dürften mit der neuen Technik nicht spürbar schneller werden. Anders sieht es bei besonders großen Datenmengen aus, erklärte Wolfgang Hackenberg, Geschäftsführer von Nokia Deutschland, auf dem Mobile World Congress im Frühjahr in Barcelona.
Hochauflösende Videos, Gaming und so weiter, das geht alles wunderbar. Ein Faktor 1000 besser kann man sich vorstellen. Sehr viel wichtiger allerdings für uns als Gesellschaft ist die industrielle Anwendung, Industrie 4.0. Ultraschnelle Anbindungen, Echtzeitanwendungen, Roboter, die miteinander vernetzt werden. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
Deutsche Urlauber dürften vom 5G-Angebot in Spanien nichts haben. Sie bräuchten einen 5G-Handyvertrag in ihrer Heimat, um das schnelle Netz in Spanien via Roaming zu nutzen. Doch diese Verträge gibt es noch gar nicht. In Deutschland startet 5G wohl nicht vor 2021 in den Regelbetrieb. In den nächsten Tagen und Wochen will Vodafone erst einmal Italien und Großbritannien ans kommerzielle 5G-Netz bringen. In Spanien arbeitet Vodafone bei der 5G-Infrastruktur mit dem chinesischen Technologiekonzern Huawei zusammen. Er gilt als weltweiter Marktführer in diesem Bereich. Die US-Regierung befürchtet bekanntlich, Huawei könnte für den chinesischen Staat spionieren. Doch das sieht man in Spanien offenbar anders. Auf den Appell aus Washington, keine Huawei-Technik beim 5G-Ausbau zu verwenden, reagieren die Verantwortlichen in Madrid jedenfalls nicht.
5G in Spanien. Oliver Neuroth war das. Vor 2 Monaten gingen die Bilder der brennenden Pariser Kathedrale Notre-Dame um die Welt. Die Kirche wurde schwer beschädigt, das Dach in großen Teilen zerstört. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat ja versprochen, Notre-Dame innerhalb von 5 Jahren wieder aufzubauen. Es wurden dazu auch Spenden angekündigt in Höhe von rund 850 Millionen Euro. Die allerdings fließen nur zögerlich, wie der französische Kultusminister auch gerade erklärt hat. Jetzt gerade findet in der zerstörten Kathedrale eine Messe statt, in kleinem Kreis, wie Sandra Bieger berichtet, die uns vorab aus Paris diesen Beitrag geschickt hat.
Obwohl Notre-Dame noch einsturzgefährdet ist, wird dort heute nach dem Großbrand erstmals wieder ein Gottesdienst gefeiert. Anlass ist das jährlich begangene Fest der Altarweihe der Kathedrale. Die Messe findet in einer weitgehend unbeschädigten Seitenkapelle statt. Daran teilnehmen dürfen nur wenige, von 20 Personen ist die Rede. Darunter befinden sich Priester und der Erzbischof von Paris, Michel Aupetit. Sie alle müssen aus Sicherheitsgründen Schutzhelme tragen. Barbara Schock-Werner, die ehemalige Kölner Dombaumeisterin, koordiniert die deutschen Hilfen zum Wiederaufbau. Sie ist bei dem Gottesdienst zwar auch nicht dabei, sie sagt, sie hat sich die Kapelle aber schon mal angeschaut.
Die Chorumgänge und die Chorkapellen sind sehr sauber geputzt. Sie saugen die jeden Tag, um auch den ja gefährlichen Bleistaub da rauszukriegen. Da soll also die Messe stattfinden. Da darf man da hinten rein und in die Kapelle und da wieder raus. Das heißt, die eigentliche Kirche wird gar nicht betreten. Aber da im Osten der Kirche eine Messe zu feiern, zu sagen, es ist immer noch unsere Kirche, finde ich ganz wichtig und sehr schön.
Ursprünglich sollte die Messe auf dem Vorplatz von Notre Dame auf Großleinwand gezeigt werden. Das allerdings haben die Behörden aus Sicherheitsgründen nicht genehmigt. Doch zumindest im Internet können Christen auf der ganzen Welt die Messe live verfolgen.
Die Messe in Notre Dame. Sandra Bieger berichtete darüber. Und wir kommen zum Sport um gleich 18.35 Uhr. Im Studio ist mein Kollege aus der Sportredaktion, Bastian Rudde. Ja, Frauenfußball-WM spielt natürlich eine Rolle, aber los geht's erstmal mit Tennis.
Genau, es geht los mit Tennis. Und zwar beim Tennisturnier in Stuttgart wird das Finale ohne einen deutschen Spieler stattfinden. Jan-Lennard Struff ist heute im Halbfinale ausgeschieden in 2 Sätzen gegen den Italiener Matteo Berrettini. Und gesehen hat dieses Match Detlef Lindner.
Das 7. Halbfinale war das für Jan-Lennard Struff auf der ATP-Tour und zum 7. Mal hat der 29-Jährige das Finale verpasst. Was auch daran liegt, dass sein Gegner Matteo Berrettini einen extrem guten Tag erwischt hatte. Denn gegen die Aufschläge des Italieners konnte Struff nichts ausrichten.
Klar, das nervt ein bisschen, ja. Aber ich habe mich vielleicht auch so gefühlt, wie meine Gegner sich in den ersten Runden gefühlt haben, wenn ich gut serviert habe. Heute habe ich nicht so gut serviert, aber ich habe viel versucht. Ich habe mich ein bisschen rumbewegt, aber er hat einfach gut serviert und das muss man ihm den Credit geben und Respekt dann für die Aufschlagleistung, das war echt stark von ihm.
2 Breakchancen hatte der Warsteiner, mehr aber auch nicht. Er selbst wackelte immer wieder ein wenig bei seinem eigenen Service, seine gesamte Fehlerquote ungewohnt hoch. Berrettini zeigte Struff die Grenzen auf. Insgesamt war es aber eine richtig gute Woche.
Ein guter Start in die Rasensaison und dann versuche ich in Halle wieder dran anzuknüpfen, aber heute ist natürlich und jetzt ein bisschen enttäuscht.
Beim Rasen-Event in Halle heißt es weit zu kommen, damit Struff das Wimbledon-Turnier als gesetzter Spieler angehen kann. Matteo Berrettini trifft im Finale von Stuttgart auf den jungen Kanadier Félix Auger-Aliassime, der kampflos das Endspiel erreichte, da sein Landsmann Raonic verletzt zurückzog.
Bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen haben die Niederlande das Achtelfinale erreicht durch einen 3:1-Sieg gegen Kamerun heute im 2. Gruppenspiel. Sie folgen damit unter anderem dem deutschen Team ins Achtelfinale. Das ist bereits qualifiziert, will übermorgen gegen Südafrika den Gruppensieg schaffen und bereitet sich gerade in Montpellier vor. Von dort Tabea Kunze.
Der Sprung ins Achtelfinale ist geschafft und doch spüren die deutschen Fußballerinnen vor dem abschließenden Vorrundenspiel gegen Südafrika weiter Druck. Torhüterin Almut Schuld erklärte auf der Pressekonferenz, dass sie mit ihrem Team nicht nur den fehlenden Punkt zum Gruppensieg holen wolle, sondern auch attraktiveren Fußball spielen wolle. Die Mannschaft wisse, dass sie mehr Potenzial habe und dieses wolle sie gegen den WM-Neuling nun besser ausschöpfen. Nach dem Vormittagstraining auf dem Platz geht es für die Mannschaft ans Meer. Gut 10 Kilometer sind es vom Teamhotel in Montpellier bis an die Mittelmeerküste.
Die deutschen Kanuslalomfahrer sind gut in die neue Weltcup-Saison gestartet, mit einem 1. und mit einem 2. Platz in London. Thorsten vom Wege berichtet.
Top-Platzierungen für Deutschlands Slalomkanuten beim Weltcup in London. Ricarda Funk im K1 der Frauen kam hinter Mallory Franklin auf einen hervorragenden 2. Platz. Der Augsburger Sideris Tasiades im C1 der Männer war noch besser und paddelte aufs oberste Treppchen. Damit sammelten die beiden erfolgreichen Deutschen auf der Olympiastrecke von 2012 auch wichtige Punkte im Kampf um die interne Qualifikation für die Spiele im kommenden Jahr in Tokio. Sideris Tasiades fand diesen Fakt sogar noch wichtiger als den Weltcuperfolg an sich, für den es sogar noch einen Bonuspunkt gab.
Ich hatte einen extra Punkt, wo ich sehr stolz drauf bin, sag ich mal so, weil es ist schwer, bei einem Weltcup am Podium zu fahren, weil es sind einfach pro Nation 3 Leute.
Wie schwer das ist, erfuhr bei den Herren Weltmeister Franz Anton. Der Leipziger hatte im Halbfinale noch geglänzt, landete in der Entscheidung aber abgeschlagen und mit mehr als 5 Sekunden Rückstand auf Sieger Tasiades auf Platz 8. Der Weltcup in London wird am Sonntag mit den Entscheidungen im Kajak einer der Herren und im Kanadier einer der Frauen fortgesetzt.
Sportgroßereignisse in autoritär regierten Ländern sind fast immer eine hochumstrittene Sache und so ist es auch jetzt bei den Europaspielen, die kommende Woche in Minsk in Weißrussland beginnen. Unterstützt man damit ein Regime oder trägt man zur Demokratisierung bei? Das ist die Frage, der wir in unserer Sendung Sport am Samstag ab 19.10 Uhr nachgehen. Dann kommt auch der ehemalige weißrussische Präsidentschaftskandidat Jaroslav Romantschuk zu Wort. Er sieht die Kosten solcher Events kritisch und sagt voraus, dass nur wenige von den Europaspielen profitieren werden.
Finanziell profitieren von den Europaspielen vor allem die Bauunternehmen, die sich Staatsaufträge gesichert haben. Und Hotel-, Restaurant- und Barbesitzer, Taxifahrer, Servicepersonal. Am Ende wird das Gleiche passieren wie schon nach der Eishockey-WM 2014. Da haben sie auch Hotels gebaut und gehofft, dass es den Tourismus voranbringt. Aber die Hotelzimmer waren danach nur zu 30% ausgebucht.
Der ehemalige weißrussische Präsidentschaftskandidat Jaroslav Romantschuk. Und jetzt nochmal zum Fußball, denn in diesen Minuten wird die erste Runde des nächsten DFB-Pokals ausgelost. Die Auslosung läuft noch. Ich darf schon mal erzählen, dass Titelverteidiger Bayern München bei Energie Cottbus ran muss am 9. bis 12. August. Dortmund spielt gegen den KFC Uerdingen, Kaiserslautern gegen Mainz, ein Derby ist also auch dabei. Und unter anderem noch Delmenhorst gegen Bremen. Mehr dazu zur DFB-Pokal-Auslosung auch ab 19.10 Uhr in Sport am Samstag.
Und das waren die Informationen vom Sport von meinem Kollegen Bastian Rode, mit denen diese Informationen am Abend auch zu Ende gehen. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören.